Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster.
Bier und Studierende, das passt zusammen. Gerade hier in Münster, jetzt wo die Sonne wieder rauskommt, die Temperaturen in die zweistelligen Bereiche gehen, sieht man auch am Abend gerne mal junge Leute an den Asikugeln sitzen oder natürlich auch in den Kneipen in Münster. Wer unseren heutigen Gast aber als Professor hat, begegnet Bier nicht erst nach Feierabend, sondern manchmal direkt in der Hochschule. Professor Dr. Thorsten Sander vom Fachbereich Ökotrophologie und Facility Management an der FH Münster bringt seine Leidenschaft für Bier direkt in die Lehre. Herzlich willkommen, Thorsten.
Vielen Dank, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Thorsten, du bezeichnest dich selbst als Bierprofessor. Wie bist du denn zum Bier gekommen?
Zunächst muss man sagen, dass ich ein Genussbotschafter bin, dass ich also in Münster auch in der, im Fachbereich Ökotrophologie die Sensorik lehre. Da geht es darum, eben Produkte im Genuss zu optimieren. Und wenn ich persönlich esse oder trinke, dann mit einer angemessenen Wertschätzung und Achtbarkeit. Und so ist es eben auch mit Bier. Bier mag ich, mochte ich immer schon ganz gerne. Und dann bin ich tatsächlich mal durchs Hobbybrauen dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ich muss da jetzt einfach mehr drüber erfahren. Ich muss alles drüber wissen. Ich muss die Zutaten, die Rohstoffe, den Prozess kennenlernen. Ich muss wissen, was ich richtig und falsch machen kann. Und deswegen kann ich sagen, also Bier ist für mich ein Beispiel für ein Genussmittel, das allerdings noch einen schlechten Ruf genießt zum Teil, wenn man das mit Wein vergleicht. Also ein Beispiel für ein Genussmittel, dem man sich wirklich intensiv nähern kann. Ich möchte dazu aber sagen, ich bin kein Lobbyarbeiter für Bier, auch wenn ich gerade gesagt habe, der Ruf sei schlecht. Ich genieße gerne einen Fruchtsaft, ein Mineralwasser. Ich bin auch Käsesommelier. Ein schönes Stück Käse kann man genießen, auch gerne mit einem Wein dazu. Man soll das bitte nicht falsch einordnen, dass hier jemand sitzt, der Bierprofessor ist und wirklich nur das Bier sozusagen im Fokus hat.
Wie lange arbeitest du denn schon mit Bier? Also du hast gerade gesagt, du mochtest schon immer gerne Bier, aber von Bier mögen zu Bier produzieren oder dann auch Bier wirklich als Genussmittel zu sehen, sind es ja nochmal Schritte.
Das war der berühmte Schritt zum Hobbybrauer vor 6 Jahren. Kleine Anekdote, vor dem Handballspiel kam unser Torwart auf mich zu und sagte, ich habe mir eine Brauausrüstung gekauft, ich möchte Bier brauen. Du bist doch generell ein Genussmensch und mach doch mal mit, hast du nicht Lust mitzubrauen? Dann habe ich gesagt, na, ich kann doch nicht Bier brauen. Und komm, lass uns erstmal Handball spielen jetzt. Und dann nach dem Spiel kam er dann, und hast du dir das überlegt? Ich so, was habe ich mir überlegt? Ja, das mit dem Bier brauen. Ja, komm, dann brauen wir jetzt eben Bier. Und dann haben wir das gemacht. Und dann stehst du da am Braukessel. Er macht natürlich erstmal alles, weil er das schon mal gelernt hat. Du stehst daneben, staunst, dann wartest du ein bisschen ab, bis die Gärung abgelaufen ist, bis das Bier in der Flasche auch noch weiter gereift ist, mach diese Flasche auf und dann ploppt es erstmal. Dann kippst du das ein und dann siehst du dann, oh, das sieht ja aus wie Bier und da kommt auch noch Schaum nach. Das sieht aus wie ein richtiges Bier, das war ein Pilz in dem Fall. Es hat schöne Kohlensäure, es riecht wie Bier, es schmeckt wie Bier. Und da habe ich gedacht, ey, das haben wir jetzt selber gemacht. Und das war vor 6 Jahren. Und dann haben wir das nochmal gemacht, 2 Wochen später. Ich habe gesagt, ich komme gleich den nächsten Termin. Dann habe ich mir selber eine Brauausrüstung zugelegt. Und dann kam es eben dazu, dass ich eben dann vom gelegentlichen Biertrinker zum Biergenießer geworden bin. Und tatsächlich muss ich sagen, spätestens durch die Biersommelier-Ausbildung ist es so, dass ich heute wirklich weniger Bier trinke als vorher, nur eben anders.
Biersommelier, kannst du einmal sagen, was das genau ist?
Den Sommelier kannte ich bisher nur vom Weinbereich und wusste aber, dass in meinem Freundeskreis noch ein weiterer Kumpel ist, der Biersommelier ist. Und den habe ich dann mal gefragt, habe gesagt, sag mal, wie funktioniert das eigentlich? Was machst du denn da und was muss ich dafür tun, um selber Biersommelier werden zu können? Und dann war das ganz einfach. Man ist dann 2 Wochen in Süddeutschland, also 2-mal für eine Woche. Dann waren ein paar Wochen Pause auch zum Lernen, weil das ja auch wirklich eine Ausbildung ist, wo man auch hinterher eine Prüfung machen muss. Und da muss man sich das so vorstellen, in einem Seminarraum mit 15 Leuten sitzt man da und hat also sehr viel Theorie, die ganze Brautechnologie, die Rohwaren, dann Schanktechnik, Food Pairing, also das Kombinieren Bier und Speisen, Gläserkunde und natürlich auch die Geschichte des Bieres, verschiedene Regionen, man lernt Brauereien kennen, man macht sich ein Bild von dieser fantastischen sensorischen Vielfalt von Bieren und es ist sehr abwechslungsreich gewesen und als Biersommelier ist man eben, so wie andere Sommeliers auch, dafür da, den Genuss zu, als Genussbotschafter zu arbeiten und eben entsprechend die Wertschätzung dann auch bei den Menschen, die das dann hinterher konsumieren sollen, zu erreichen.
Okay, Genussbotschafter. Das heißt, du genießt nicht nur selber, sondern willst den Genuss auch nach außen tragen.
Absolut. Also nach der Ausbildung und der Bierpräsentation zum Schluss auch. Also man lernt auch, wie man dann Bier Leuten präsentiert und schmackhaft macht. Und das hat also auch ganz gut geklappt. Die Prüfungskommission war da ganz zufrieden. Da habe ich gedacht, das musst du raustragen. Das kann es jetzt nicht gewesen sein. Du kannst jetzt diese Erkenntnisse nicht nur für dein eigenes Bier dann irgendwie, um das zu optimieren, einsetzen, sondern musst das raustragen nach draußen. Dass Menschen, die dann bisher sich noch, so wie ich vorher, keine Gedanken drüber gemacht haben, einfach nur darüber nachdenken, hoppla, kann mich Bier auch mal von der anderen Seite nähern oder das mal ganz anders dann auch genießen. Deswegen habe ich schnell also auch angefangen, Tastings zu machen für Konsumenten. Wer auch immer da dran Interesse haben würde, könnte sich melden. Und das hat also auch ganz gut funktioniert, vom Junggesellenabschied bis zur Firmenfeier. Und dann war natürlich auch der Schritt irgendwie logisch zu sagen, ich möchte das jetzt hier unseren Studierenden auch übermitteln, den Genuss. Wir sind also ein Fachbereich mit einem sehr bunten Angebot und breiten Angebot an Fächern und Disziplinen. Ich bin also am Fachbereich dann eben auch dem Genuss verschrieben und möchte das also den Studierenden bei allen wichtigen Themen rund um Ernährung, den Genuss einfach zu vermitteln als etwas, was wichtig ist. Weil du gehst einfach, wie du vorhin schon sagtest, man geht einfach raus, möchte sich einfach mal entspannen vom Tag. Und da möchte man sich keine Gedanken machen. Da möchte man aber auch nicht unbedingt jetzt das Getränk achtlos einfach nur runterschlucken, sondern man kann auch mal innehalten und dann auch mal mit den Freunden drüber sprechen und sich unterhalten. So die belgische Bierkultur zum Beispiel ist ein großes Vorbild. Da geht man also zusammen in die Bar und bestellt sich dann so eine 0,75 Liter Flasche mit 3-4 Bieren, je nachdem wie viele Personen man gerade hat. Und man unterhält sich drüber, so wie wir das mit Wein machen. Und das finde ich also ganz toll. Und deswegen habe ich dann eben in Münster am Fachbereich das Fach Biersensorik mir ausgedacht und angeboten. Und das wird tatsächlich auch sehr gut nachgefragt.
Also Biersensorik gab es vorher noch gar nicht so?
Nein, die Sensorik habe ich bis dato immer sehr methodisch vermittelt. Da gibt es verschiedene Methoden, Verfahren, die man lernen muss, wenn man den Schwerpunkt Lebensmittelwirtschaft studiert. Und dann hat man einen Dreieckstest gemacht, was auch immer das ist, mit Cola und dann irgendwie einen A-Not-A-Test mit Frischeiwaffeln. Aber man ist nie so richtig in die Tiefe gegangen. Und dann habe ich gedacht, doch, wir sollten uns jetzt mal ein Produkt genauer angucken. Und das war dann eben das Bier. Und diesmal also nicht so methodisch, sondern eben, ich hätte es auch Sommelierkurs Bier nennen können. Und deswegen, ja, gibt das eigentlich auch erstens gute Anmeldezahlen, sage ich mal. Der Kurs ist meistens deutlich überbucht und hinterher auch ein ganz gutes Feedback, weil viele am Anfang sagen, ja, ich trinke wohl ab und zu mal Bier, aber ich kenne mich da nicht aus. Ich möchte was drüber lernen und der Lerneffekt ist wirklich verblüffend.
Ja, cool. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn man so ein Seminar oder so eine Veranstaltung sieht, wo man denkt, okay, man lernt richtig mal was über Bier an einer Hochschule, dass das gut besucht ist, kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich jetzt Studentin in deinem Seminar wäre, was würde ich denn lernen und wie gehst du davor?
Du lernst, was Bier überhaupt erstmal ist.
Mhm. Was ist denn Bier?
Bier ist im Prinzip fermentierter Malzzucker, gewonnen aus Stärke des Getreides. Man sagt, vor 13.000 Jahren ungefähr gibt es erste Erkenntnisse, dass in dem Gebiet der heutigen südlichen Türkei mal ein Depp, heute würde ich sagen Held,
ja,
ein Gefäß mit Getreide im Regen stehen lassen hat. Und nicht Brot, weil Brot wurde erst später entwickelt als Bier. Das ist immer so ein kleiner Mythos. Und also hat es draußen vergessen, es hat geregnet, es war warm. Und dann haben enzymatische Prozesse dafür gesorgt, dass eben Stärke ausgetreten ist aus dem Getreide, um es mal einfach zu formulieren. Und da sind wilde Hefen, auch hier im Raum sind ja Bakterien, Viren und weiß ich nicht welche Mikroorganismen. Und da sind dann eben wilde Hefen, die sich von Zucker ernähren, von dem Malzzucker, haben sich darauf gestürzt und diesen Malzzucker in Alkohol und Kohlensäure umgewandelt. Und das ist das Prinzip, nach dem wir heute noch Bier brauen. Wobei vor 13.000 Jahren das mehr so eine Brotsuppe war mit so einem leicht bitzligen, säuerlichen Touch. Da ist also nichts mit Kühlung gewesen etc. Und die Leute waren auch nicht betrunken und sind da lustig durch die Gegend getanzt. Nichtsdestotrotz war natürlich der menschliche Organismus nicht für die Verstoffwechslung von Alkohol eingestellt. Insofern kommt Sauer macht lustig vielleicht tatsächlich von daher.
Ja, wer weiß. Ich stelle mir dann vor, dass die auch nicht nur theoretisch lernt oder du lehrst, sondern auch verkostet wird.
Ja, wir verkosten. Also jede Teilnehmerin ist sich darüber im Klaren, dass wir hier auch geringe Mengen alkoholischer Getränke verkosten. Das ist also auch ganz wichtig, dass man sich da auch darüber im Klaren ist. Und es sind immer wirklich nur Probierschlücke und zum Teil auch ein bisschen höher alkoholisch, muss man schon sagen. Aber man muss schon einen gewissen Horizont dann aufspannen und dann auch in der Prüfung auch zuordnen können. Also es gibt dann unter anderem einen Blindtest. Bedeutet, man bekommt 6 kleine Probiergläschen vorgesetzt mit unterschiedlichen Bieren aus einer Gesamtanzahl von 24, die man also vorher im Laufe des Semesters, wenn man das jetzt mal auf die Wochen verteilt, ist das wieder gar nicht mehr so viel, kennengelernt hat und soll dann die Proben blind zuordnen. Also ist das jetzt ein Witbier oder ein Triple oder ein Blond? Das ist dann gar nicht so einfach. Und das gehört eben einfach dazu. Also man hat dann eben noch eine Bierpräsentation. Wir haben also im gestrigen Seminar Bier präsentieren geübt. Das war also ein bisschen seltsam. Es sind 12 Mitglieder in der Gruppe und dann stehst du da mit so einer Flasche Bier und sollst was über den Bierstil und die Brauerei erzählen und dann schenkst es dir ein und dann musst du das irgendwie in den höchsten Tönen loben und den anderen Leuten im Raum schmackhaft machen. Das ist erstmal ungewohnt und komisch, aber hinterher haben die sich alle dran gewöhnt und das macht Spaß.
Ja, cool. Das heißt, dieses Geschmackswahrnehmung kann ich tatsächlich trainieren wie ein Muskel.
Ja, das kannst du trainieren. Ich habe da mal so ein Beispiel. Es gibt Fehlaromen, die man auch lernen sollte. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bier gebraut habe als Hobbybrauer oder auch in der Brauerei und da stimmt was nicht, es ist also irgendwie etwas da, was da nicht reingehört als Aroma, als Geschmack, dann sollte ich den erstmal erkennen, bevor die Biergenießer und Biergenießerinnen da draußen das erkennen und dann auf die Barrikaden gehen sozusagen. Und da gibt es eben auch spezielle Fehlaromen, die dann auftreten können. Und das ist auch ein Prüfungsbeispiel oder eine Prüfungsaufgabe. Und da habe ich jetzt in meiner Sommelier-Ausbildung habe ich dann eben eine Probe bekommen, habe die probiert und für mich war das ein Mandelgeschmack. Und es stellte sich raus, dass es aber kein Mandel war, sondern ein Stoff, Acetaldehyd, der eher so mit grünem Apfel assoziiert wird. So, hat erstmal nicht so viel miteinander zu tun, Mandel und grüner Apfel, aber egal. Ich habe dann die Prüfung gehabt, habe dann diese Proben probiert und habe dann gedacht, aha, da ist wieder meine Mandel. Ich weiß aber, dass ich das grünen Apfel, also Acetaldehyd nennen soll. Und das ist eben der Lerneffekt. Davon profitiere ich heute noch, dass man sich also auch Anker setzt. Ein Student hat jetzt vor kurzem bei der Verkostung zu einem Bierstil gesagt, er rieche da eine holzige Note. War mir jetzt selber nicht bewusst, dass dieser Bierstil für was Holziges steht, aber ich habe dann gesagt, behalt dir das, nimm dir das als Anker. Wenn du diese Note im Blindtest hast, dann ist es ein belgisches Blond in dem Fall. Obwohl ich damit eigentlich relativ wenig anfangen kann mit dieser Assoziation.
Ja, so schmeckt und riecht ja wahrscheinlich jeder auch so ein bisschen anders und hat so andere Assoziationen damit.
Die Assoziationen, die Erfahrungen, die Psychologie, die Emotionen dahinter, da spielt so viel eine Rolle. Das sind ja keine Grundgeschmacksarten wie süß, sauer, salzig, bitter. Umami spielt jetzt bei Bier kaum eine Rolle, aber alles, was so mit Sommerfeeling oder Kaminassoziationen, wenn man so ein richtig schweres Bier so im Cocktailglas schwenkt, da gibt es so viele emotionale Assoziationen und Situationen. Das ist also ganz vielfältig.
Wenn das jetzt jemand hört und so denkt, ich trinke auch gerne Bier, aber sowas Holziges oder was nach Mandel schmeckt, habe ich noch nie gemerkt. Was hättest du denn vielleicht für einen Tipp, wie man sowas zu Hause mal üben kann, wenn man jetzt mal abends ein Bier trinkt?
Wichtig ist, dass wir richtig verkosten, also nicht falsch verkosten aus der Flasche. Wenn es nicht anders sein, wenn es nicht anders geht, dann trinkt man auch mal aus der Flasche. Aber wenn du richtig Bier genießt, du trinkst ja Wein auch nicht aus der Flasche. Du möchtest ja eine multisensuale ein Erlebnis haben. Und deswegen kommt erstmal die Nase zum Einsatz. Was gibt es da für Noten? Was gibt es da für flüchtige Substanzen, die ich jetzt wahrnehmen kann, die ich auch benennen kann? Vielleicht als Mandel, wie auch immer. Vielleicht hat mir das Etikett suggeriert, dass es nach einer bestimmten Note riechen oder schmecken soll. Mandel ist also nicht unbedingt zwangsläufig immer ein Fehlgeschmack, sondern es kann auch sehr positiv in einigen Bierstilen sein. Und entweder ich nehme das wahr oder ich nehme es nicht wahr. Das ist eben auch wirklich sehr individuell. Und ich lasse mich einfach darauf ein, was ich jetzt rieche, schmecke dann auch fühle. Weil wir haben eben ein multisensuales Erlebnis hier beim Bier und das spricht alle Sinne mit an, auch die Optik. Bevor ich ein Bier trinke, gucke ich es mir erstmal genau an. Ich halte es gegen das Licht und gucke, ist das trüb, ist das klar, wie ist die Farbe, wie ist der Schaum Und ja, das zu Hause auszuprobieren ist überhaupt nicht schwer, wenn man denn eben einfach sagt, so, ich mache das jetzt mal und ich gucke mir jetzt ein Bier an und rieche dran. Und wenn jetzt jemand am Tisch sagt, was machst du denn da, dann sage ich einfach, lass mich mal, ich möchte jetzt Bier mal wirklich auf eine neue Weise kennenlernen.
Ja, ist ja vielleicht für den einen oder der andere mal eine Idee, das heute Abend mal auszuprobieren. Jetzt bist du nicht nur in der Lehre tätig, sondern hast auch ein Projekt vor ein paar Jahren ins Leben gerufen, über das ich gerne noch etwas mehr erfahren würde, und zwar den Students Beer Award. Was ist denn das?
Als Biersommelier hat man vielfältige Aufgaben. Ich möchte erstmal ein bisschen ausholen. Also man hat, ich mache die Konsumententastings, die Lehre, aber auch gibt auch viele Wettbewerbe für Hobbybrauer und Hobbybrauerinnen beziehungsweise Brauereien. Die können also ihre Biere einsenden und die werden dann von einer fachkundigen Jury geprüft im Rahmen einer speziellen Bierkategorie. Also ein Pilz wäre jetzt eine Kategorie oder ein Bierstil oder ein Hefeweizen wäre ein anderer Bierstil. Und dann gibt es eben diese Juryarbeit, die man als Sommelier macht. Ich habe noch eine Zusatzqualifikation als Qualified Beer Judge dann gemacht und war dann auf meinem ersten Brauwettbewerb als Juror in Österreich bei der Austrian Beer Challenge. Dann habe ich gedacht, wo kann ich mich noch irgendwo bewerben, um da jetzt in der Jury tätig zu sein. Und eigentlich bin ich auch so ein Typ, der auch gerne mal selber was organisiert. Und dann kam mir so spontan der Gedanke, warum machst du nicht deinen eigenen Brauwettbewerb? Warum machst du dich jetzt abhängig von einem Komitee, das dich jetzt als Juror auswählt oder eben nicht? Mach doch selber mal einen Wettbewerb. Und da ist natürlich als nächster Gedanke sofort mir gekommen, dass ich das vielleicht mal ausdrücklich an Studierende richten könnte. Ja, und dann habe ich erstmal am Fachbereich die Kolleginnen und Kollegen gefragt, was die so davon halten würden, wenn jetzt das Bier eben als alkoholisches Getränk auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekäme, wenn ich denn sowas durchführen würde. Und auch die Rückmeldungen von den Kolleginnen waren auch durchweg positiv, haben gesagt, ja, mach das doch und so, das ist ja Genuss, es ist ja kein Wetttrinken, sage ich mal. Und dann hat mich das also bestärkt, mal ein Modul ins Leben zu rufen, ein Wahlpflichtmodul, Eventmanagement. Und ich habe das dann als Event konzipieren lassen. Also den Wettbewerb habe ich mir nicht selber ausgedacht oder beziehungsweise nicht selber ausgestaltet, sondern das Logo wurde von einer Studierendengruppe gemacht. Der Prüfbogen, das Vermarktungskonzept, die Webseite. Das heißt also, das ist nicht mein Wettbewerb, sondern es war meine Idee, umgesetzt aber von Studierenden. Ja, und dann habe ich gedacht, mal gucken, was dabei rauskommt. Also die Idee ist, dass Studierende aus Deutschland oder auch darüber hinaus, wir hatten also auch Einsendungen aus der Schweiz, aus Österreich schon, hoffentlich jetzt bald auch aus Italien, da bin ich gerade im Kontakt. Die Idee ist einfach, dass man sich untereinander misst, einfach mal guckt, wo stehe ich denn im Vergleich zu anderen, also Hobbybrauern, Hobbybrauerinnen mit meinem Bier. Man kann Preise gewinnen, das sind immer 4 Kategorien Bierstile. Und da gibt es immer für die ersten 3 Plätze gibt's eine Urkunde und auch einen Gutschein für einen Brauversand. Und dann ist es für mich eben auch ganz wichtig, eine Community zu schaffen, dass man also nicht gegeneinander braut und die Ellenbogen ausfährt, sondern dass man im Rahmen einer Prämierungsveranstaltung dann sich auch kennenlernt, querverkostet, sich austauscht, ein bisschen fachsimpelt und so zusammenkommt. Dass ich also eine Genussplattform bilde. Und ja, praktisch sieht das so aus, man hat jetzt die Möglichkeit, gerade sich für eine oder mehrere der Kategorien zu entscheiden. Bier zu brauen, das muss dann bis zum 31. Juli angemeldet werden, also auf unserer Homepage www.studentsbeerawards.com. Dann hat man bis Ende August Zeit, die Biere einzusenden oder vorbeizubringen an der FH. Und dann werden wir in diesem Jahr, ist es der 28.8., mit einer dann wohl 7-köpfigen Jury, wir sind also gewachsen, wir waren bisher zu 5, jetzt sind wir schon 7, weil es immer mehr Biere werden, werden wir uns im Food Lab bei uns in der Kochensstraße dann zusammenfinden und werden diese Biere probieren. Da kann es schon mal sein, dass da so 10 Starkbiere nebeneinander stehen. Also die Kreativkategorie dieses Jahr ist Kraftprotz, habe ich die genannt, also Starkbiere. Es sind aber kleine Mengen, die dann schon ausreichen, um dann da sich ein Urteil zu bilden, um dann die besten Biere dann zu prämieren.
Du hast jetzt gerade erzählt, es sind 7 Jurymitglieder beim Students Beer Award, die eingesendeten Biere bewerten. Was ist denn so die Juryarbeit? Was für Aufgaben erledigen die?
Wir sitzen zusammen an einem großen Tisch und bekommen dann von unseren Helfern und Helferinnen aus dem Nachbarraum die Biere serviert, gleichzeitig innerhalb einer Kategorie. Also beispielsweise haben wir jetzt 12 Pilzproben, die jetzt von den Hobbybrauern gebraut worden sind. Die stehen dann da alle nebeneinander. Jetzt denkt man auch 12 Proben, das ist aber eine ganze Menge, aber das hatte ich vorhin schon gesagt, das ist dann eben nur eine kleine Menge, die wir probieren. Und dann werden wir erstmal eine Prüfung machen der Optik und des Geruchs und werden dann gucken, okay, sind die Biere wirklich, sind das wirklich alles Pilzbiere? Ist es nicht zu dunkel oder ist das, also passt die Farbe vielleicht nicht oder ist da irgendwas in der Nase, was also auf einen Fehlgeschmack hindeutet? Pilz muss man jetzt an der Stelle so einschränken. Wir haben keine, ein Pilz ist per Definition filtriert. Mhm. Und was wir bekommen, sind natürlich naturtrübe Pilzbiere und das ist dann eben mehr so in Richtung Kellerbier, aber das ist jetzt ein bisschen sehr, sehr genau. Also wir betrachten, ob das jetzt optisch und vom Geruch her erstmal irgendwelche Fehler hat oder Abweichungen hat, aufgrund derer wir dann sagen müssen, das Bier müssen wir leider ausschließen. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, dann werden die also probiert. Jeder für sich hat sein Bewertungsschema und es geht ausdrücklich nicht darum, wie mir persönlich das jetzt gefällt oder nicht, sondern es gibt Stilrichtlinien, die ich gelernt habe oder die ich dann eben den anderen Jurymitgliedern auch nochmal an die Hand gebe, dass man nochmal nachgucken kann, was also die einzelnen sensorischen Eigenschaften betrifft. Wenn da zu wenig Kohlensäure drin ist und ich das eigentlich ganz toll finde, weil ich nicht so gerne Kohlensäure mag, muss ich es trotzdem abwerten.
Ja.
Und dann hat also jeder so seine Favoriten, beziehungsweise von diesen 12 hat man dann so seine 4, 5 Biere, die man besonders gut bewertet hat. Und dann wird diskutiert. Dann werden also erstmal die ersten Biere ausgeschlossen, die vielleicht jetzt keinen offensichtlichen Fehler haben, aber die jetzt doch nicht unbedingt aufs Treppchen gehören. Mhm. Und dann wird dann in einem Prozess, in einer Diskussion, die auch schon mal länger dauern kann, wird dann eben darüber befunden, welche Biere da jetzt dann auf die ersten 3 Plätze kommen. Da wird man also 1, 2, 3 festlegen und es geht also ausdrücklich um die Einhaltung der Stilkriterien und nicht um die subjektive Meinung. Es gibt eine kleine Ausnahme. Wir haben immer eine Kreativkategorie. Mhm. Das ist vielleicht jetzt auch ganz spannend für diejenigen, die das jetzt hören und denken, oh, da gucke ich gleich mal auf die Seite und mal sehen, was es da jetzt gerade für Kategorien gibt. Also bei der Kreativkategorie in diesem Jahr sind es eben die Starkbiere. Da kann man sich einen Doppelbock oder ein belgisches Quadruppel ausdenken oder wie auch immer. Man kann da auch verschiedene Zutaten noch mit reingeben, dass da bestimmte Aromen noch ausgebildet werden. Und da geht es auch um die Story. Also wir hätten das Bier gerne mit einer Story, dass man da eine Emotion auch hat. Ne? Also ein Bier, das dazu geeignet ist, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann gibt es dann eben so, uns wird das Bier schmackhaft gemacht und dann wird es probiert und dann gucken wir eben nicht nach Zielkriterien, sondern eben danach, wie originell ist das Bier, wie kreativ und inwieweit sind die Erwartungen jetzt erfüllt worden, die wir durch diese Erzählung, durch diese Story bekommen haben.
Ja.
Und das ist dann immer so ein Nachmittag an einem Freitag. Und da hat man dann eben auch ganz gut was geschafft. Nein, wir fahren nicht mehr Auto dann, wir fahren Taxi, aber das ist alles noch im grünen Bereich und fahren dann normalerweise noch nach Münster in die Stadt und lassen den Abend dann ganz ohne Prüfbogen und ganz ohne Fehlersuche dann ausklingen.
Ja, es klingt schön. Wer sind denn die Jurymitglieder? Sind das auch Biersommeliers?
Die Jurymitglieder sind überwiegend Biersommeliers. Es gibt einen Blogger hier in Münster und Umgebung, der ist jetzt kein ausgemachter, also kein diplomierter Biersommelier, aber hat so viel Erfahrung, dass ich ihn da so gerne dabei habe und das ist unheimlich bereichernd immer auch mit seiner Erfahrung. Und deswegen ist es jetzt also keine Grundvoraussetzung, Biersommelier zu sein. Es geht um die Leidenschaft für das Bier und die Erfahrung sollte schon vorhanden sein.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt Studentin wäre an einer Hochschule in Deutschland oder auch darüber hinaus und denke, oh ja, das ist mein Hobby oder das klingt interessant, ich würde das gerne mal ausprobieren, kann ich mich jetzt anmelden und anfangen zu brauen?
Genau, das funktioniert. Es kostet nichts, außer die Zutaten, die man dann eben, wenn man in Österreich braut, dann muss man schon irgendwie gucken, dass man da, das investiert man und dann das Porto vielleicht, den Versand. Aber ansonsten kostet das nichts. Man kann jetzt loslegen. Wir freuen uns über jedes Bier. Und das muss ich dazu sagen, wer in Münster hier an der Fachhochschule, jetzt im Moment in meinem Modul sind es dann eben doch einige kleine Gruppen, die sich dann auch gebildet haben. Da werde ich dann die Brauutensilien zur Verfügung stellen. Das heißt, ich kriege das Rezept. Musst du dir so vorstellen, Bierbrauen ist, du hast eine Rezeptdatenbank im Internet, also mehrere Datenbanken. Und dann guckst du eben, was da andere Hobbybrauer hochgeladen haben und sagst, okay, das ist ein Rezept, Damit möchte ich gerne jetzt mein Bier brauen, passe ich vielleicht noch an einigen Stellen an. Rezept heißt, ich brauche Malz, ich brauche Hopfen, ich brauche Hefe, ich brauche eine bestimmte Literanzahl an Wasser und ich muss ein bestimmtes Brauprogramm durchlaufen lassen. Und das wird mir also durch die Rezeptdatenbanken dann auch leicht gemacht oder auch Bauanleitungen gibt es da. Und das ist tatsächlich so, in den ersten 3 Jahren war immer mindestens ein Brauteam in mindestens einer Kategorie auf dem Treppchen, das vorher noch nie gebraut hatte. Also wer das jetzt hört und sagt, klingt interessant, ich kann aber gar nicht brauen, man sollte es kaum glauben, wie einfach es denn doch ist, wenn man das Schritt für Schritt beherzigt. Und die Warnung muss ich allerdings aussprechen, man kommt schwer wieder davon los.
Das ist aber eine schöne Warnung. Also wer das jetzt hört und denkt, cool, da möchte ich mitmachen, den Link zu allen Infos findet ihr in den Shownotes. Hast du ein Lieblingsbier?
Das ist eine Frage, die man sehr häufig gestellt bekommt. Wenn ich auf eine einsame Insel müsste und nur eine einzige Flasche mitnehmen dürfte, ja, dann wüsste ich, für welches ich mich entscheide. Das ist ein Flanders Red ist der Bierstil aus Brügge in Belgien, was ich mal so zufällig probiert habe und ganz fantastisch fand. Aber auch dieses Bier kann ich nur oder trinke ich gerne nur in bestimmten Situationen. Ja, also man muss das schon so ein bisschen dann auch nach gerade, wozu habe ich heute Lust, esse ich heute eine Pizza oder esse ich heute einen Salat oder was esse ich heute? So ist es dann auch, dass man dann sich überlegt, was bestelle ich jetzt hier in der Gastronomie für ein Bier? Ist es jetzt eher was Hopfenlastiges, was Hefebetontes? Das ist eben, ja, sehr vielfältig und immer spontan dann auch. Es würde aber auch bedeuten, dass es gute Biere und schlechte Biere gibt, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt ein Lieblingsbier. Und da möchte ich jetzt eben auch nochmal sagen, auch Biere, die ich persönlich nicht so gerne mag, sind ja keine schlechten Biere. Es ist jetzt für mich nicht unbedingt das Highlight, weil ich einfach ganz andere Geschmackspräferenzen habe. Das ist ganz normal bei uns Menschen. Aber sie sind trotzdem mit viel Sorgfalt und Hingabe und Liebe gemacht. Und das ist mir eben auch ganz wichtig, dass also auch das Billigbier aus dem Supermarkt, wo man die Kiste für 7 Euro kriegt, was so schön verpönt ist, oder die Plörre aus dem Nachbarort, weil man jetzt gerade irgendwie mit dem rivalisiert, oder die Düsseldorfer mit den Kölnern, Kölsch oder Alt, das sind alles gute Biere, nur eben in der subjektiven Wahrnehmung unterschiedlich betrachtet.
Jetzt hast du ganz viele Biernamen schon gesagt. Ich habe mir jetzt gerade gefragt, gibt es eine Zahl, wie viele Biersorten es gibt?
Eine exakte Zahl von Biersorten ist schwierig zu benennen, weil in diesem Moment schon wieder ein IPA, ein India Pale Ale, irgendwo in den USA abgewandelt werden kann. Und dann haben wir schon einen neuen Bierstil, von dem ich jetzt gar nichts wissen kann, weil das eben gerade in dieser Minute passiert. Es gibt bei den Brauwettbewerben oder auch verschiedenen Richtlinien für Bierstilkriterien, nimm mal so 150, 160 Kategorien, okay, über die wir da sprechen.
Das ist ja schon ordentlich. 150, 160 und
nur 2. Wo zieht man die Grenze? Dieses India Pale Ale, da gibt es auch wieder so viele Unterkategorien. Ja. Wer das jetzt vielleicht von den Biersommelier-Kolleginnen und Kollegen vielleicht hört, mag sagen, was ist das für eine Zahl? Das ist doch viel mehr. Oder jemand anders sagt, guck doch mal in diese Richtlinien, das sind doch viel weniger. Das ist immer so diese Richtlinie, die ich, oder dieser Richtwert, den ich immer so nenne.
Okay, jetzt gibt es in Deutschland ja auch das Reinheitsgebot. Magst du da nochmal kurz sagen, was das ist und was das mit Bier zu tun hat?
Ja, das bayerische Reinheitsgebot wurde am 23.04.1516 in Ingolstadt von Wilhelm IV. Erlassen. Und das sah vor, dass man seinerzeit dann nur noch, also das bayerische Reinheitsgebot, dass man nur noch Gerstenmalz, Wasser und Hopfen verwenden durfte. Mhm. Weizen wurde zum Brotbacken benötigt und Hopfen hat dann eben zum einen dann auch ja positiven Wirkungen und zum anderen auch nicht die negativen Wirkungen von einer Tollkirsche, die man sonst so in den Sud geschmissen hatte. Also damals im Mittelalter hat man eben geguckt, okay, wie kriege ich noch so eine Note in mein Bier? Ich habe jetzt hier eine ganze Menge Malz und du musst dir also das Verhältnis von Hopfen und Malz so vorstellen. Du hast also erstmal eine Grundmenge an wirklich viel Malz. Bei 20 Litern Bier stecken vielleicht 5 Kilo Malz plus minus, je nach Bierstil drin, aber nur 150 Gramm Hopfen. Das ist sozusagen das Gewürz, das du dann oben nochmal drüber sprühst oder drüber gibst. Und da hat man damals mal eben schon mal so irgendwas gegriffen, was so am Wegesrand sich gerade anbot. Und da war schon mal was Giftiges dabei. Und dann haben die Leute sich quasi selber umgebracht, indem sie da noch ihre Biere dann verpanscht haben. Wer jetzt noch die Hefe vermisst, wer jetzt sagt, Moment, Hopfen, Malz, Wasser, Hefe, da fehlt doch was. Nee, 1516 kannte man das noch gar nicht. Da wusste man nicht, was da passiert. Das war das Zeugs. Das war natürlich von den Klöstern her. Man hat ja sehr viel in Klöstern Bier getrunken. Fastenzeit, man darf ja nichts essen und man konnte Wasser trinken, man konnte aber auch ein bisschen was ins Wasser packen. Ne? So ein bisschen, da hat man dann ein bisschen mehr Spaß gehabt, wobei das auch deutlich weniger Alkohol dann hatte. Und die haben dann gesagt, das ist eben so eine göttliche Zutat. Wir wissen nicht genau, woher es kommt. Deswegen fehlt also die Hefe im ursprünglichen Reinheitsgebot von 1516. Und das ist auch gut so.
Stichpunkt Biersommelier. Du hast, soweit ich weiß, letztes Jahr an der deutschen Meisterschaft der Biersommeliers teilgenommen.
Tatsächlich habe ich im vorletzten Jahr an der deutschen Meisterschaft teilgenommen, habe mich da auch fürs Finale tatsächlich qualifiziert, also die besten 6. Und dann war ich letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Und das war natürlich ein Wahnsinnserlebnis. Es war in München mit an die 100 Personen aus 18 Nationen, glaube ich, war ein tolles Event und echt schwierig. Es war ganz knapp am Halbfinale, bin ich knapp am Halbfinale vorbeigeschrammt. Aber jetzt im September dieses Jahres findet wieder die deutsche Meisterschaft statt und da habe ich mich angemeldet und da werde ich jetzt einen neuen Anlauf starten.
Ja, super, dann nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich und schon mal ganz viel Erfolg. Deutsche Meisterschaft oder auch Weltmeisterschaft Biersommeliers, ist das dann das, was du vorhin erzählt hast? Man probiert, schaut sich das Bier an und errät, ich weiß jetzt nicht, was das richtige Wort ist, welches Bier es ist.
Also in der Vorrunde hat man 10 blind, also 10 Bierstile, die man blind bekommt und 10 Fehlaromen, die man logischerweise blind bekommt, die muss man dann zuordnen, die muss man erkennen. Und wenn man sich dann qualifiziert, dann geht es um Bierpräsentationen. Das heißt, im Halbfinale gibt es eine Blindpräsentation. Kriegst also ein Glas in die Hand gedrückt und sollst es beschreiben, wie es aussieht. Das kriegt man gerade noch hin, ob es jetzt hell ist oder dunkel. Aber wenn es dann darum geht, was ist es für ein Bierstil, da kann man also schon viel richtig und falsch machen. Und dann im Finale bekommt man eine Flasche dann zugelost oder eine Dose. Dose ist übrigens das Beste, was man einem Bier zuteil werden lassen kann, aber das nur nebenbei. Dann wird man die Flasche dann präsentieren, da würde man so ein bisschen auf einer Bühne, wirklich in der Messehalle war das dann letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft, haben dann die Finalisten dann das Bier präsentiert mit Storytelling und ein bisschen Show gemacht und dann wird das Bier geöffnet, beschrieben, eine Food Pairing Empfehlung abgegeben, also mit welcher Speise kann man es gut kombinieren. Und es ist also ein Showgedanke dabei und aber trotzdem immer noch der Ernstigkeit des Bieres gewidmet, weil das steht dann auch im Vordergrund.
Ja, auf das Food Pairing will ich gleich nochmal zurückkommen, aber wie hast du das jetzt gerade mit der Dose gemeint? Das musst du nochmal kurz erklären.
Ja, die Dose hat ja immer noch so ein bisschen negativen Ruf, so einen schlechten Ruf. Aber wenn man sich mal gerade so die Craft-Beer-Szene anguckt, es gibt da die Dose als Gestaltungsmittel, gibt's wahnsinnige Möglichkeiten und tolle Kreationen. Aber einfach der Schutz des Bieres vor Sonnenlicht, also das Sonnenlicht kann tatsächlich sehr zulasten der sensorischen Qualität eines Bieres gehen. Die Flaschenfarbe ist häufig auch braun, weil das noch am besten die UV-Strahlung absorbiert. Bei den grünen Flaschen geht da schnell mal wir nennen das Lichtgeschmack oder Lichtgeruch, kommt da schnell mal ins Bier. Das passiert natürlich bei der Dose gar nicht. Und wer jetzt sagt, naja, die Dose, die besteht aus Aluminium, aus Metall und dann kommt irgendein metallischer Geschmack da rein, das stimmt nicht. Den Versuch sollte man mal machen, dass man sich mal blind ein Bier aus der Flasche und aus der Dose geben lässt, die dann frisch sind. Und damit wird man keine Möglichkeit haben, da eine Unterscheidung festzustellen. Aber wenn das dann mal ein halbes oder dreiviertel Jahr alt ist oder so schon über das Mindesthaltbarkeitsdatum drüber ist, wenn man es dann mal vergleicht, dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Dann ist also kein Metallgeschmack in dem Bier aus der Dose, aber wahrscheinlich schon ein Altgeschmack, ein Lichtgeschmack im Bier aus der Flasche.
Oh, spannend. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Lichtgeschmack war mir bisher auch unbekannt, aber interessant.
Muss man auch lernen. Licht schmeckt nicht. Licht ist Licht, ne? Aber auch da gibt es dann Referenzsubstanzen. Also man kriegt dann das so, wie so eine Vokabel. Dann kriegst du, probier das mal. Woran denkst du da? Ja, das erinnert mich an irgendetwas. Und dann bekommst du gesagt, das ist Lichtgeschmack. Mhm. Speichere ich ab.
Ja.
Und dann muss ich das wie eine Vokabel dann, wenn ich diese Wahrnehmung habe, diese Wahrnehmung dann eben entsprechend dann notieren.
Auf jeden Fall wieder was gelernt heute. Stichwort Food Pairing. Du hast gerade schon so ein bisschen angerissen, was das ist, wie ich Bier mit bestimmten Lebensmitteln kombinieren kann. Magst du noch ein bisschen was dazu erzählen?
Der Klassiker ist ja, du bist in der Gastronomie, gehst schick essen, suchst dir aus der Speisekarte eine Speise aus und dann geht der Blick in die Weinkarte oder du lässt einen Sommelier kommen und fragst dann, welcher Wein passt zu dieser Speise. Es muss aber nicht immer Wein sein. Wie gesagt, es ist keine Lobbyarbeit, die ich hier fürs Bier mache. Ich betone aber nochmal, dass Bier auch ein hervorragender Speisebegleiter ist. Mhm. Ein Fleisch mit röstigen Noten, dazu ein dunkles Bier mit eben entsprechend auch röstigen Noten, das bringt eine Harmonie dann oder als Nachtisch dann eben. Dann hast du etwas Fruchtiges und ein kirschbetontes Bier, also ein Kirschbier. Das ist dann nicht reinheitsgebotskonform, vielleicht aus Belgien, das macht aber auch nichts. Aber dann diese Fruchtnoten, die sich dann ergänzen, das gibt also ein hervorragendes Zusammenspiel und auch bestimmte Systematiken, dass man sagt, also die Süße des Malzes, des Bieres passt dann eben zu der Süße der Crème Brûlée beispielsweise. Mhm. Da gibt es eine gewisse Logik, aber es gibt auch Kombinationen, die sich eigentlich logisch als gut erschließen lassen, aber dann, wenn du es dann probierst, passt es irgendwie doch nicht. Das muss man dann eben auch erleben und ausprobieren. Und da gibt es also auch diverse Projektarbeiten und vielleicht auch im nächsten Wintersemester ein Modul, wo ich dann also Food Pairing anbiete. Ich werde es aber so nennen und nicht Food Pairing mit Bier, weil ich mir da auch vorstellen kann, das vielleicht in einem anderen Semester mal mit Fruchtsäften zu machen. Also dieses Kombinieren von Speisen und Getränken. Es muss nicht immer Wein sein, sondern da kann man also auch sehr viele Aha-Effekte dann auch draus ziehen. Ich habe mal eine Menübegleitung gehabt in der gehobenen Gastronomie. Ich habe also vorher dann das Menü dann zugeschickt bekommen und habe mir dann die Biere dazu ausgedacht. Und da gab es also eine Speise, da habe ich mir ein Bier, das war so ein bisschen riskant, sage ich mal, ob das wohl passen würde. Das war eine tomatige Speise oder tomatiger Grundton der Speise und dann ein sehr karamellig malzbetontes belgisches Starkbier. Und dann hat der Koch tatsächlich, ich habe das so durchsickern hören, dass der Koch gar nicht begeistert war von dieser Kombination. Aber hinterher, nach dem Pairing, hat er mich dann sozusagen zu sich in die Küche gerufen und hat gesagt, da hätte ich ihn eines Besseren belehren können, weil das fand er also auch als Kombination richtig klasse. Also es gibt so viele Überraschungseffekte, die da möglich sind, wenn man sich drauf einlässt. Okay. Wenn ich das dazu sagen darf noch, ich musste mich auch erst drauf einlassen. Ich war sehr stur. Dieses Craft-Bier. Ja. Anführungszeichen, mit diesen Fruchtnoten konnte ich damals gar nichts anfangen. Ja, also noch vor 10, 15 Jahren habe ich gesagt, hör auf, wir sind mit Freunden nach England gefahren zum Fußball gucken, haben verschiedene Stadien besucht und ich habe immer geguckt, wo kriege ich hier so ein Lagerbier, so ein Fosters oder Carlsberg, Holsten, alles gute Biere, will ich gar nichts zu sagen. Und die anderen haben sich dann so Pale Ale und Red Ale und alles Mögliche bestellt. Da habe ich gesagt, nee, das ist nicht meins.
Ja.
Und durch das Hobbybrauen war es dann tatsächlich so, sage ich, ja, ich will jetzt nicht nur Pilz machen, sondern ich habe hier meinen Brauversand und dann klicke ich mal den Mandarina-Hopfen an und dann kriege ich den auch noch zugeschickt und dann stehe ich da so am Braukessel und denke, soll ich da jetzt wirklich Mandarinen-Hopfen, also der Mandarinen-Aroma hat,
ja,
in mein Bier kippen? Ja, machst es mal. Und dann schmeckt das nach, oder hat das Mandarinenaroma nach der Gärung und nach, ja, der Flaschengärung. Und dann denke ich, das ist jetzt genau das Craftbier, das du eigentlich immer verpönt hast. Und dann denke ich, zum einen, du hast jetzt da zwei Kisten stehen. Ich will das jetzt mögen.
Ja.
Und zum anderen, warum mag ich das eigentlich nicht? Wenn ich da mal jetzt mal drauf, mich mal versuche darauf einzulassen, dann funktioniert das.
Mhm.
Und da habe ich auch mal sozusagen so einen Motivationsvortrag gehalten vor Leuten, dass man also auch im Kleinen, wenn man nur möchte, wenn man sich nur darauf einlässt, sich sozusagen mal von seinen Gewohnheiten und Ansichten lösen kann und auch mal neuen Dingen öffnen kann. Das ist jetzt nur Bier.
Ja.
Aber ich bin davon überzeugt, dass das auch in größeren und wichtigeren Themen funktioniert, dass man einfach diesen Willen und diese Bereitschaft mitbringt.
Ja, so kann man sich dann doch manchmal selbst überraschen.
Absolut.
Ist denn dieses Food Pairing auch Teil einer Forschung? Ist das irgendwie wissenschaftlich fundiert oder ist das dann auch so ein bisschen Geschmackssache?
Beides.
Mhm.
Du kannst also die sowohl die Speisen als auch das Bier sozusagen in seine Bestandteile und seine Moleküle zerlegen und da gibt es dann eben Gemeinsamkeiten und Unterschiede, die dann mehr oder weniger dann auch rein von der Logik her funktionieren sollten. Aber es gibt dann eben so viele Wechselwirkungen aus anderen Speisen- oder Bierkomponenten, die dann eben individuell bei dir vielleicht zu einem Wow-Erlebnis führen und bei mir würde es vielleicht auslösen, dass ich sage, nee, das ist jetzt irgendwie nicht so meins.
Ja.
Also am Ende ist es dann schon individuell und auch eine gewisse Geschmackssache, ja.
Okay. Ich hatte noch eine letzte Frage und zwar hast du jetzt gerade erzählt, ja, da ist Alkohol drin und man trinkt immer einen Schluck, damit es eben nicht zu viel Alkohol ist. Wie sieht es denn mit alkoholfreiem Bier aus?
Der Markt der alkoholfreien Biere ist enorm wachsend. Das ist also, heute sind schon, also ich glaube mittlerweile haben wir schon 10% alkoholfreies Bier, was also das Gesamtvolumen ausmacht. Zur Weltmeisterschaft habe ich mir noch 9, irgendwas Prozent gemerkt. Das ist unheimlich im Kommen und es liegt auch daran, ich habe hier mal so ein Bier tatsächlich mitgebracht,
ja,
als hätte ich es geahnt, es ist nicht abgesprochen, ein 0,0 Kirschbier. Du kannst also das schon erahnen, das ist ein rotes Bier mit einem gewissen Kirschanteil. Alkoholfrei darf ja ein Bier heißen, wenn es bis 0,5% Alkohol hat, das ist jetzt aber 0,0, also ja, auch wenn man früher mal ein Alkoholproblem hatte oder bei Schwangerschaften oder medizinischen Gründen kann man jetzt hier eben entsprechend auch dieses Bier mit 0,0 trinken. Und es ist eben ein Bier, das nicht darauf ausgelegt ist, das Alkoholhaltige quasi nachzustellen. Dass also die Pilztrinkerin jetzt ihr Pilz alkoholfrei, aber mit der gleichen Sensorik bekommen soll. Sondern es geht so der Trend dahin, dass man sagt, ich mache eben andere Bierstile, Hauptsache ist es lecker und der Trend zur gesunden Ernährung oder eben, dass man jetzt gar nicht unbedingt Alkohol trinken muss, um jetzt irgendwie auch Freude zu haben. Man fährt vielleicht noch Auto und es ist wirklich, es hat sich wirklich sehr viel getan auf dem Markt der alkoholfreien Biere und ich trinke es also auch sehr, sehr gerne und baue das also auch gerne in meine Tastings mit ein, gerne so am Anfang und dann frage ich mal rum, was schmeckt ihr, was assoziiert ihr und dann sind einige wirklich überrascht, dass es dann ein alkoholfreies Bier ist. Und ja.
So, erstmal, Thorsten, vielen Dank für die ganzen Infos, die spannenden Einblicke. Und ich habe auf jeden Fall jetzt nochmal einen ganz anderen Blick auf das ganze Thema Bier. Wäre natürlich schön, wenn der ein oder andere sich jetzt angesprochen fühlt und denkt, wow, entweder habe ich Lust, selber zu brauen und das Bier beim Student Award einzureichen. Oder natürlich, der ein oder andere denkt sich heute Abend, vielleicht trinke ich mein Bier heute Abend mal aus dem Glas und mal etwas anders als sonst. Bevor ich dich jetzt entlasse, haben wir am Schluss unseres Podcasts immer noch unsere Kopfhörerfrage. Und zwar, magst du uns verraten, wann denn du das letzte Mal Kopfhörer aufhattest und was da rauskam?
Das ist noch gar nicht so lange her und das war Pepper Woods.
Pepper Woods, okay. Ja. Hast du gehört?
Ja, mit meiner Tochter zusammen. Okay. Und das ist, ich weiß jetzt nicht genau, vor einigen Wochen war das so, da haben wir dann Pepper Woods gehört und hier, Papa, hör mal. Und
auch schön. Die Antwort hatte ich auch noch nicht. Hast du denn vielleicht für Leute, die nicht so gerne Pepper Woods hören oder vielleicht auch keine Kinder haben, noch einen Musiktipp, was du so gerne hörst?
Ja, ich sage immer, ich höre Krach mit Melodie. Also aus den 90ern so Grunge und etwas schneller, schön mit richtigen Instrumenten, mit Gitarren, mit Schlagzeug und jetzt weniger computeranimiert, also so richtig, ich hätte fast gesagt ehrliche Musik, aber so ein schöner Grunge oder Punk oder sowas, das ist schon so eher meine Richtung. Oder auch 70er-Jahre-Musik, so solche Sachen, auch wenn es mal lustig ist, dann höre ich das also auch ganz gerne mal. So.
Okay. Super, sehr schön, vielen Dank. Dann haben wir jetzt noch einen Tipp, was man noch beim Bier genießen heute Abend dazu hören kann. Danke dir.
Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
Jetzt seid ihr gefragt. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns habt, dann meldet euch doch einfach. Entweder mit einer Nachricht auf Instagram oder per Mail an podcast@fh-münster.de. Und wenn ihr wollt, dann gebt uns gerne auch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform, auf der ihr unterwegs seid. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.